Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leni Fischer. Und wir haben das heute natürlich ganz bewusst auf den Montag abgezirkelt, um das Wahlergebnis in Deutschland abzuwarten. Ich nehme an, Leni, du hast auch gestern Abend vor dem Fernseher verbracht, um aus sicherer Distanz und mit analytischer Übersicht dieses Geschehen zu verfolgen. Was ist für dich das Fazit dieses Wahlsonntags?
Also zunächst mal das schönste Fazit dieses Wahlsonntags ist die geradezu dramatisch gestiegene Wahlbeteiligung, die ein Niveau erreicht hat, das wir in Deutschland seit der Wiedervereinigung nicht mehr hatten. Das sind knapp 83%, ich glaube 7-8% mehr als letztes Mal. Das ist ja eigentlich der beste Beweis lebendiger Demokratie, dass die Menschen zur Wahl gehen, auch wenn das vielleicht nicht jeder dann gerne hören will. Aber es sind Parteien wie die AfD und die Linke, die dafür sorgen, dass die Menschen mit mehr Begeisterung zur Wahlkabine laufen, als sie es noch vor 4 Jahren oder 3,5 Jahren und vor 8 Jahren gemacht haben. Das finde ich schon mal ausnahmslos gut. Das Zweite ist, naja, das darf ich vielleicht jetzt hier auch als im Ausland lebender Deutscher sagen. Ich sehe das aus der genügenden Distanz und aus Dankbarkeit, dass ich zufällig in der Lage war, meine eigene Stimme abzugeben. Deutschland hat alles dafür getan, um seine Bundesbürger im Ausland daran zu hindern, an dieser Wahl teilzunehmen, durch bürokratische Hürden, Komplexitäten, auf die ich nicht weiter eingehen will. Aber peinlicherweise auch einfach dadurch, dass die Kommunen preiswerte Postlieferanten genommen haben, sodass einige 2 Wochen auf ihre Wahlzettel warten mussten. Und da ja Friedrich Merz darauf bestand, so schnell wie möglich Kanzler zu werden, musste die Wahl ja husch husch angesetzt werden, was dazu geführt hat, dass Tausende von Deutschen ihr Wahlrecht genommen wurde. Unter anderem auch, hat er selber per Twitter bekannt gegeben, der deutsche Botschafter in London. Ich meine, das ist ja wohl ein Treppenwitz der Geschichte, dass nicht mal der deutsche Botschafter in London an einer Bundestagswahl teilnehmen kann. Ich halte das für einen Skandal. Ich hoffe, dass das dazu führt, dass irgendeines der meiner Meinung nach seit Corona im Tiefschlaf liegenden deutschen Verfassungsgericht vielleicht mal zumindest einen Rüffel ausspricht, damit das in der Zukunft geändert wird. Aber gut, du meinst ja die wirklich wichtigen Dinge. Unter den wichtigen Dingen sticht natürlich hervor, dass wir als Deutsche das einmalige Glück haben, dass wir seit 2013 mit der SPD eine Partei haben, die mal willig und mal weniger willig permanent zur Verfügung steht, um entweder einen eigenen und sonst ersatzweise einen CDU-Kanzler zu wählen. Ich finde es bemerkenswert für eine Demokratie, dass wir heute Morgen aufwachen und die einzige Frage nur darum bestand, ist der BSW reingekommen, also die Partei von Sarah Wagenknecht, weil dann hätte es nicht für die SPD gereicht. Ansonsten gilt es als Gesetz, dass Merz kriegt, was er will. Er will nicht mit der AfD koalieren, also hat die SPD gefälligst zur Verfügung zu stehen. Ich finde das tragisch, einfach unter prozessualen Gesichtspunkten in einer Demokratie, dass eine so große Partei mit ihrer Geschichte wie die SPD jetzt nur noch als Friedrich Merz Wahlverein betrachtet wird. Man stellt sich ja nicht mal mehr die Frage, was sie eigentlich selber wollen. Trotzdem wird das große Konsequenzen haben, denn es wird einen Deal geben. Die SPD wird sich das nicht ganz umsonst reingeben lassen und der Deal wird glaube ich, nicht gut für die Wirtschaft werden, für die europäische und aber insbesondere auch für die deutsche. Es wird darauf hinauslaufen, dass die SPD der CDU entgegenkommt in der Frage der Migrationspolitik. Da hat der Merz ja jetzt auch so starke Aussagen getroffen, da muss er irgendwas liefern. Und im Gegenzug wird die SPD darauf bestehen, dass das Sozialsystem unangetastet bleibt. Und damit gibt es dann nur noch einen Ausweg. Schulden, Schulden, Schulden. Also wir müssen davon ausgehen, dass wir eine Verschuldungskoalition gewählt haben, die sicherlich kurzfristig vielleicht sogar gute Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird. Mittel- bis langfristig wäre ich da eher sehr vorsichtig.
Auch interessant. Ich möchte noch mal bei dem Punkt einhaken, den du am Anfang gebracht hast, mit dem Skandal. Das ist ja schon bemerkenswert. Das ist mir auch nicht so klar gewesen bis jetzt, bis du das gesagt hast. Also, da sind also sehr, sehr viele Deutsche faktisch ausgeschlossen worden, ihre Stimme.
Zehntausende Deutsche, das ist nachgewiesen, konnten ihrem Wahlrecht nicht entgegenkommen. Und lass es mich in dieser Härte sagen, weil Friedrich Merz darauf bestand, dass die Wahl so schnell wie möglich stattzufinden hat. Er konnte halt nicht abwarten. Und weil Deutschland so schlecht organisiert ist, dass es nicht in der Lage ist, rechtzeitig Wahlzettel zu verschicken. Ich kenne viele Auslandsdeutsche, die also wirklich an dem ersten möglichen Tag verzweifelt, ich auch, ihre Unterlagen und ihren Antrag. Du musst ja erstmal einen Antrag stellen, damit man überhaupt erlaubt, als nicht in Deutschland Ansässige an der Wahl teilzunehmen. Sehr vielen wird dann auch dieses Wahlrecht entzogen, weil wenn du mehr als 14 Jahre nicht in Deutschland gelebt hast, musst du nachweisen, dass du genügend Kenntnisse der deutschen Politik hast, da ansonsten ja in Deutschland die Personalausweise bereits nach 3 Jahren Präsenz wie Bonbons verteilt werden können, halte ich das für einen Riesenskandal. Ich kenne wirklich auch hochstehende Leute, denen das Wahlrecht gar nicht mehr eingeräumt wurde und denen es eingeräumt wurde, wenn du nachweisen musstest, dass du noch genug Kenntnisse der deutschen Politik hast, reichten die Postwege nicht. Also sehr viele. Es gibt die lustigsten Geschichten, denn die deutsche Botschaft in Brüssel, die sind mit dem Auto von Brüssel nach Aachen gefahren, um die Briefe zu versenden. Irgendwo, ich glaube, aus Indien ist ein Mitarbeiter des deutschen Konsulats mit dem Flugzeug geflogen, damit es überhaupt noch eine Chance hatte. Vertreter von deutschen Medienorganen, die in Amerika arbeiten, haben nicht ihre Wahlzettel rechtzeitig abschicken können. Also hier ist vielen deutschen Bundesbürgern durch eine Mischung von Dilettantismus und ich finde diese absoluten Frechheit, die Wahl muss ganz schnell stattfinden. Also wir hätten ja auch 4 Wochen später wählen können, hätte ja auch funktioniert. Aber vielleicht wäre dann die CDU auf 22% gegangen, weil je länger Merz den Wahlkampf fortsetzte, umso weiter fielen die Umfragewerte der CDU. Ich halte das für einen Skandal. Es scheint, ich weiß nicht, warum das nicht genügend Leute interessiert. Das Wahlrecht ist ja nun mal eines der elementarsten Rechte. Ich persönlich kann mich da sehr drüber aufregen, aber ich möchte hier nicht damit
Ja, aber
unser
ich finde
Volk
den Punkt eben interessant, weil natürlich die Leute, die aus Deutschland ausgewandert sind, wenn ich jetzt die Zehntausenden nehme, die da pro Jahr in die Schweiz kommen, das sind meistens sehr gut ausgebildete Leute, das sind tendenziell also nicht Ultralinke und Grüne, sondern das sind eher bürgerlich gesinnte Menschen. Darum gefällt es ihnen auch in der Schweiz, weil sie die Schweiz als ein konservativeres, als ein bürgerlich-liberaleres Land einschätzen als die Bundesrepublik. Darum sind sie hier. Und das wirft also schon die Frage auf, ob dieses Wahlresultat auch mit einem gewissen, sagen wir mal, absichtlichen Willen dann in so eine Richtung gedrückt wird, weil ja
Nein, nein, das ist
damit
mehr
vielleicht auch eher
Dilettantismus.
die Konservativen daran gehindert werden, ihre Stimme einzubringen. Oder hältst du das für zu weit?
Nein, 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 das, nein, nein, nein. So weit denken die nicht. Das ist mehr Dilettantismus und eine gewisse Respektlosigkeit seinen Staatsbürgern gegenüber. Ich meine, die Vorstellung, dass du nachweisen musst, weil du 14 Jahre vielleicht auch als Korrespondent einer deutschen Tageszeitung im Ausland gelebt hast oder als Unternehmer, dass du noch genügend Kenntnisse über die Politik deines Landes hast, während sie sozusagen die mit dem neuen Einbürgerungsgesetz die Verteilung des Passes, da gab es auch diese lustige Szene, dass die irgendwo einen Pass verteilt haben und das wurde so ein bisschen gefeiert und dann waren sie doch ein bisschen enttäuscht, dass ich glaube, die Empfängerin aber nicht der deutschen Sprache weiter mächtig war. Dann kriegst du aber kein Problem, weil du in Deutschland gemeldet bist. So geht es nicht. Oder wie hieß es bei der amerikanischen Revolution? No taxation without representation. Eigentlich müsste jeder Deutsche, dem hier das Wahlrecht durch Dilettantismus, das ist nicht böse Absicht, das unterstelle ich denen gar nicht, durch Dilettantismus entzogen wurde, müsste eigentlich das Recht haben, bis zur nächsten Legislaturperiode keine Steuern mehr zu bezahlen. Schließlich kann er auch keinen Vertreter ernennen.
Was hast du gehalten von dem Auftritt von Friedrich Merz an diesem Abend seines Sieges? Er ist ja der Wahlgewinner, die CDU-CSU hat deutlich das beste Resultat, wenn auch das zweitschlechteste in ihrer Geschichte. Was hat dir Friedrich Merz für einen Eindruck gemacht?
Er hat für mich ausgesehen wie ein kleiner Junge, der dachte, er bekommt eine große Eisenbahn zu Weihnachten und wurde dann mit zwei Socken abgespeist. Das ist mein erster Eindruck gewesen, rein körpersprachlich. Also das war ja kein Wahlsieger, der da saß. Der grummelte ja mehr als das, was ich wollte. Und dann fand ich wirklich bemerkenswert, mit welcher Nonchalance er, der ja schließlich jahrzehntelang als sogenannter Transatlantiker, wie wir das in Deutschland nennen, mit der Atlantikbrücke und allem, dieses deutsch-amerikanische Verhältnis pflegte. Nur weil Elon Musk die Frechheit besessen hat, seine Konkurrentin im Wahlkampf zu unterstützen, gleich mal öffentlich erklärt hat, dass es jetzt vorbei ist mit der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Man muss es fast so direkt sagen. Er hat ja rund um sich geschlagen mit der Aussage, dass der Eingriff der Amerikaner, also in diesem Fall ja hauptsächlich Elon Musk, in den deutschen Wahlkampf nur mit den Russen verglichen werden könnte. Ich glaube, das war ein Tiefpunkt intellektueller und sprachlicher Leistung und nicht eines Kanzlers würdig. Den interessanterweise die deutsche Presse gar nicht so aufnimmt, aber die Financial Times hat noch in der Nacht sozusagen in ihrem Online-Bericht, das war ihre Headline, ich denke, das wird auch in Amerika wahrgenommen werden, dass also eigentlich Friedrich Merz aus dem Lameng heraus, also völlig, in Amerika spricht man immer von einem unforced error, also er war überhaupt gar nicht weiter unter Druck in der Thematik, mal ganz eben eine neue diplomatische Doktrin für Deutschland verkündigt, in der er Russland und Amerika gleichsetzt als potenzielle Feinde. Das hatte so einen gallischen Dorf, Moment, also alle sind gegen mich, aber wir halten das in unserem kleinen Dorf durch, also Asterix und Obelix mäßig. Ich fand seine Performance eher unterirdisch gestern Abend bei dieser Diskussionsrunde. Schade, weil ich ihn schon für einen sehr intelligenten Mann halte. Aber er muss sich schon beherrschen können in solchen Situationen. Der Söder war da so, der war da schon mehr der abgekochte Politiker, der viel eleganter agierte. Es war ja eine merkwürdige Runde gestern, weil ja eigentlich lauter, ich möchte fast sagen Wahlverlierer, anfingen darüber zu verhandeln, unter welchen Bedingungen sie die neue Regierung stellen. Dann ist ja aus deren Sicht zum Glück der BSW übrigens nur mit 13.000 Stimmen. Ja, also wenn hier so nonchalant die Auslandsdeutschen nicht wählen dürfen, 13.000 Stimmen entscheiden jetzt die Regierung in Deutschland, weil der BSW raus ist. Damit kann Merz diese Koalition bilden mit der SPD, sonst hätte er noch die Grünen dazu nehmen müssen. Also ich fand die Wahl als sich einen tollen Höhepunkt wieder der Demokratie. Der Umgang der Politik damit, mit der schon fast so kindlichen Beharrung auf der Brandmauer, Frau Weidel, ihre Hände können Sie ausstrecken, so viel Sie wollen. Wir gucken in die andere Richtung. Aber dann wird halt koaliert, mit wem auch immer noch übrig bleibt. Und da werden dann auch keine Fragen mehr gestellt. Dann musst du auch koalieren, weil das ist ja jetzt staatspolitische Pflicht, denn wir müssen ja jetzt Europa und die Welt vor Amerika und Russland retten. Ich fand das ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt.
Wenn man das Resultat anschaut, dann sieht man ja, dass die CDU-CSU zusammen mit der AfD, wie man das ja erwarten konnte, ja, die wären fast bei 50% zusammen. Die könnten sozusagen mühelos von heute auf morgen eine bürgerlich-liberal-konservative Politik durchziehen. Also der Wähler in Deutschland, wenn ich das analysiere, hat ganz klar für Mitte-Rechts votiert. Das ist der Wählerwille. Aber der eigentliche Wahlsieger, in Anführungszeichen, der vielleicht der Wahl-Pyrrhus-Sieger ist, der weigert sich einfach und liefert dann Mitte-Links ab. Das ist ja seine einzige Option, die er jetzt hat, Mitte-Links mit der SPD. Sonst hat er noch Glück gehabt, wenn er mit den Grünen auch noch hätte koalieren müssen. Was glaubst du, was löst das bei den Deutschen aus, jetzt vor allem beim bürgerlichen Publikum, wenn sie sehen, wir haben doch eigentlich jetzt fast 50% konservativ oder rechts gewählt, Mitte rechts, und jetzt bekommen wir wieder dasselbe in Rot-Schwarz, was wir vorher hatten. Was löst das bei den Deutschen aus, deiner Meinung nach, so eine Konstellation?
Also Leider muss ich dir sagen, ich glaube, dass die Deutschen heute Morgen ganz zufrieden aufwachen, weil sie das kriegen, was sie in ihrer Mehrheit wollten. Das ist die CDU-SPD-Regierung. Das heißt, in ihrer Mehrheit auf jeden Fall wohl eine relative Mehrheit wollte. Sagen wir es mal so, ich finde es lächerlich, dass derjenige zum Wahlsieger ernannt wird, der relativ die meisten Stimmen hat, wenn da irgendwie 6 oder 7 Parteien rumlaufen. Da kann es ja demnächst auch bedeuten, wenn dann alle 20% haben und einer hat 21, ist der Wahlsieger und der hat damit das Recht, Kanzler zu werden. Mhm. Ich finde diese fehlende Diskussion darüber, dass in einem solchen Multiparteiensystem, wie das sich jetzt in Deutschland entwickelt hat, und nur weil die FDP rausgeflogen ist und der BSW also wirklich denkbar knapp auch nicht reingekommen ist, das entscheiden dann Strukturen, das ist nicht ganz glücklich. Ich glaube, wir müssen uns auch abgewöhnen, die Partei, die gerade zufällig die meisten Stimmen hat, zum Wahlsieger zu erklären. Für mich ist die CDU nicht der Wahlsieger. Mhm. Sie hat 4,5% Stimmen dazu gewonnen, hat ihr zweitschlechtestes Ergebnis, das sie jemals eingefahren hat. Also wenn das ein Wahlsieg ist, dann weiß ich nicht, wie die Begriffe Wahl und Sieg zusammengesetzt werden. Ich glaube, das wird nochmal akzeptiert, weil aus Sicht der meisten Wähler, die sehen die AfD noch nicht ganz so weit, um sie auch in der Regierung zu sehen. Das wird nächstes Mal nicht nochmal so funktionieren, sie damit automatisch auszuschließen. Ich glaube, dass die Brandmauer in den nächsten Jahren sterben wird. Mhm. Das Zweite, ich glaube persönlich, dass es sehr viel mutiger wäre, wenn die CDU hinginge und etwas ganz anderes macht. Nämlich sie sagt, wir machen keine Koalition, ich, Merz, stelle mich zur Wahl. Wenn er so ein Wahlsieger ist, kann er sich auch so zur Wahl stellen. Ich lasse mich wählen und wenn AfD-Leute mich wählen, dann wählen mich AfD-Leute. Das ist nun mal in der Verfassung so vorgesehen. Das deutsche Parlament wählt mit Mehrheit den Bundeskanzler und dann führe ich eine CDU-Minderheitsregierung. Und jedes Gesetz, das reingebracht wird, kriegt die Zustimmung der Abgeordneten im deutschen Parlament, die das für richtig halten. Das wäre für mich mal jetzt ein demokratisches Experiment, das diesem Wahlergebnis wohl am meisten gerecht wird. Denn die Bürger haben, die haben sicherlich auch nicht wirklich in ihrer Mehrheit gesagt, wir wollen jetzt das sozusagen die Wirtschaftspolitik der SPD weiterführen, weil der Deal läuft darauf hinaus, dass du, Merz, kriegst dann jetzt deine Migrationsstory und in der Sache, wir hauen jetzt auf Donald Trump drauf, da sind wir uns beide einig und ansonsten kann ich weiter den Sozialstaat anfüttern und bezahlen tun, dass die zukünftigen Generationen durch eine steigende Verschuldung. Andere Länder haben das gemacht. Spaniens Wirtschaftswachstum Anstieg begann in der Zeit, als sie lange Jahre mit Minderheitsregierungen regiert wurden. Ich weiß nicht, warum nicht. Dann gibt es halt wechselnde Mehrheiten im Parlament. Entschuldige, dass ich da so...
Nein. Ich sehe, also das Plädoyer eigentlich für eine Minderheitenregierung, die sich abstützt einfach auf die konkrete, sachliche Politik und ich nehme die Stimmen, woher sie auch kommen. Jetzt ist ja Deutschland, und das ist ja schon etwas beunruhigend und ich sage jetzt auch aus Schweizer Sicht, weil natürlich viele Schweizer Unternehmen, die hängen von Deutschland ab. Die ganze europäische Wirtschaft hängt von Deutschland ab, ist immer noch die drittgrößte oder viertgrößte Wirtschaft der Welt mit großen Problemen. Du hast angesprochen, Verschuldung, die Wettbewerbsfähigkeit ist nicht da. Das hat auch gestern diese Frau Strack-Zimmermann, die ja nicht allzu viel Zustimmungsfähiges sagt, jetzt zumindest in meiner Beurteilung, hat aber zu Recht gestern in einer Wahlsendung dargelegt, dass Deutschland wirklich die Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Und jetzt haben wir aber eine Regierung, die steht auf ganz dünnem Eis mit einem Kanzler, einem merkwürdigen Kanzler. Ich meine, die CDU hat, wenn man das nur ohne CSU betrachtet, die hat knapp 21% gemacht. Also Merz selber ist auf der Höhe AfD ungefähr. Er war bei über 32%, dass die Ampel auseinandergefallen ist. Also er hat sich eigentlich selber verzwergt, verkleinert. Also alles andere als ein starker Kanzler, alles andere als eine starke Regierung. Was bedeutet das jetzt für Deutschland? Wird es also einfach weiter noch das Loch runtergehen? Wird das jetzt einfach noch weiter bachab gehen mit Deutschland? Worauf stellst du dich ein als Mann der Wirtschaft, wenn du jetzt sozusagen hier auch Investitionsentscheidungen treffen müsstest, wenn du noch Führungskraft in irgendeinem DAX-Konzern wärst wie früher. Ich meine, wo steht jetzt Deutschland eigentlich nach dieser Wahl? Was erwartest du? Geht es da abwärts?
Darf ich so eine ganz kleine, also was ein Contrarian-Meinung dazu Klar. sagen, die basiert auf einer fast schon altmodisch, fast zynischen Einstellung. Ich habe oft gesehen, dass die Börsen den besseren Riecher hatten als wir Analytiker, Kommentatoren, Journalisten, Top-Manager und wer auch immer zusammen. Die deutschen Aktienbörsen steigen seit Anfang des Jahres sehr deutlich, also schon lange nicht mehr so deutlich gestiegen. Ich denke, dass dieses merkwürdige Programm, was da zusammengefummelt werden wird, ein Strohfeuer auslösen wird. Ich glaube nicht, dass die nächsten 12 bis 18 Monate unbedingt so schlimm werden müssen. Es kann sein, dass diese stark steigende, also diese wirklich angeschobene Verschuldung, diese Riesenausgaben, die sie da vorhaben für die Rüstungsindustrie, zunächst einmal einen, so einen, nicht Wirtschaftsaufschwung, aber so ein gewisses, eine gewisse Wohlstandsillusion verursachen. Denk mal daran, wie das zu Corona-Zeiten war. Warum haben die Leute überhaupt ertragen, dass sie per Dekret eingesperrt wurden? Weil ihnen das Geld hinterhergeworfen wurde. Es entstand ja fast so eine Wirtschaftsscheinblüte Ende 2020, 2021, damit Inflation eben bestraft wurde, kleine Sünden bestraft der Herrgott sofort. Ich denke, dass es durchaus gar nicht so pessimistisch erstmal sehen muss. Wenn die da also zusammenkommen und ich sag mal einen Vertrag zu Lasten Dritter machen, also der Sparer, was sie gerne machen, dann kann es durchaus eine relative wirtschaftliche Stabilisierung oder leichten Aufschwung geben für die nächsten ein, zwei Jahre. Aber dann kommt erst die Stunde.
Eben, aber finde ich eben schon noch wichtig. Aber bei vielen Leuten, die jetzt nicht, aber das, ich spüre das auch und ich bin ja jetzt überdurchschnittlich nahe an den Dingen dran, beziehungsweise ich muss mich ja immer damit beschäftigen, was ja auch nicht immer heißt, dass man alles durchschaut. Aber was ich einfach spüre, ist ein Unbehagen. Und dieses Unbehagen ist nicht kleiner geworden durch diese Wahl. Aber bitte halte dagegen, das Unbehagen, dass man eben das spürt, das kann doch irgendwie nicht gut gehen. Jetzt haben wir doch eine Zeitenwende aus dem Vereinigten Staaten.
Es wird kommt, auch langfristig nicht gut gehen.
Es wird nicht gut gehen, oder? Das kann nicht.
Und wenn Friedrich Merz der Mann ist, der er behauptet zu sein in diesem Wahlkampf, mit starken, mit Mut, mit All-In, dieser fürchterliche All-In-Satz, jeder, der jemals weiß, dass man beim Pokern, wenn man nicht gewinnt, automatisch verloren hat, wenn man All-In gegangen ist. Das sehen Politiker anders, die verwenden den Begriff, glaube ich, mehr Spieler.
Da verliert dann der Steuerzahler. Ja,
wenn er diesen Mut hätte, würde er, er muss ja nicht mit Alice Weidel koalieren, das verstehe ich, das kann er in seiner jetzigen Situation nicht mit der AfD, er hat ja auch die CDU nicht hinter sich. Aber er kann doch einfach eine Minderheitsregierung bilden und dann wird er halt von der AfD mitgewählt. Die AfD hat gestern ganz eindeutig gesagt, da würde ich sie dann beim Wort nehmen, uns geht es nicht um Posten, uns geht es um das Land und alle guten Gesetzvorhaben werden unsere Zustimmung bekommen. Warum soll nicht die bessere Politik im Zweifel mit der Zustimmung von AfD-Abgeordneten Mehrheiten finden, wenn sie richtig ist? So, und dann kann sich ja zeigen, wo alles hingeht, dass wir jetzt wieder diese vermeintlich staatsbürgerlich notwendige Koalition bilden müssen, die nichts anderes ist als ein Vertrag zulasten der Sparer und auf die Zukunft der Kinder und ein Inflationsmodell. Das weigere ich mich zu akzeptieren und argumentiere hier eigentlich verzweifelt für die echte Demokratie mit ein bisschen Spannung, in der relative Wahlsieger, mehr ist er nicht, nicht mehr und nicht weniger, der relative Wahlsieger sagt, ich nehme das als Mandat, ein Angebot ans Parlament zu machen, wählt mich, dann werde ich ein Kabinett zusammenstellen. So ist übrigens die Verfassung vor. Der Kanzler schlägt ja die Minister vor, nicht die Parteien, wie sich das dann eingebürgert hat. Und dann stelle ich mich mit dieser Regierung dem Parlament, ist das nicht wunderschön? Man nennt das Demokratie, parlamentarische Demokratie, mit meinen Ideen und das Parlament wird entscheiden. Und ich frage nicht nach der Gesinnung derjenigen, die dann zur Abstimmung kommen. Und wenn er den Mut für dieses Experiment hätte, glaube ich, täte er dem Land einen großen Gefallen. Stattdessen wird er hingehen und sie werden diese pseudostabile Regierung aus CDU und SPD bilden, bei der die SPD so langsam sich die Frage stellen muss, wozu es sie überhaupt noch gibt, um im Notfall mit abnehmenden Anteilen im Parlament irgendeinen noch zum Kanzler zu wählen. Das ist ja so was Erbärmliches. Mhm. Ich finde das schade. Ich würde mir wünschen, wie sagte Willy Brandt so schön, mehr Demokratie wagen, versuch doch mal was anderes. Okay. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, es wird den Vertrag zulasten Dritter geben. Wir einigen uns darauf, mehr Schulden zu machen. Du SPD, du machst mit mir die Grenzen zu. Und ich CDU, ich nehme dir SPD den Sozialstaat nicht weg. Und ansonsten schimpfen wir gemeinsam über Donald Trump. Das ist unser größter gemeinsamer Nenner.
Und die AfD nicht zu vergessen.
Und die AfD sowieso.
Die hält alles zusammen.
Und auf diese Art und Weise bringen wir das Land nach vorne. Ja. Ich fürchte, es wird so ausgehen. Es ist ja immer so gewesen bis jetzt. Aber es wäre einfach mal schön, innezuhalten und über was anderes nachzudenken.
Wir hatten eigentlich noch zwei andere Themen, aber die Zeit läuft uns weg. Ich muss ja dann auch weiter. Ich habe noch Termine in Bern. Ja. Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Vielleicht nur eine allerletzte Bemerkung, vielleicht aus der schweizerischen Perspektive. Wir hatten diese Konstellation, die es jetzt in Deutschland gibt. Die nannte sich Koalition der Vernunft. Das war die FDP damals mit der SP zusammen gegen die SVP. Und das Resultat war diese Koalition, die doch einige Jahre gehalten hat, dass die FDP und die SP immer schwächer wurden und die SVP immer stärker. Und das ist auch die Entwicklung, die man in Deutschland sehen wird. Also dieser Pakt zwischen CDU und SP wird am Schluss beide schwächen. Glaubst du das auch? Oder glaubst du, dass in der deutschen Eigenheit, wirklich nur noch ganz kurz, weil wir sind schon weit in der Zeit, oder glaubst du, dass da aus dieser Konstellation etwas Gutes kommen kann?
Wenn sie sich so zusammenraufen, was ich nicht für richtig halte, ich habe mich dazu ausgiebig geäußert, dann wünsche ich ihnen trotzdem, dass sie Erfolg haben. Es wäre wirklich schlimm, wenn sie gar keinen hätten. Ich denke aber, dass die SPD damit unweigerlich ihren Niedergang weiter vorantreiben wird. Es ist etwas gestern Spannendes auch passiert. Es gibt nicht nur noch die AfD, es gibt eine ungeheuer interessante, spannende Option auf der linken Seite. Eine grunderneuerte Linke, die auf einmal the coolest thing in town ist, mit ganz alten Klamotten wie Enteignung und so. Also wenn du denen zuhörst, was sie machen wollen, kriegst du Angst. Wenn du die beobachtest, wie sie es verkaufen, sagst du, okay, vielleicht will ich auch mal dieses Getränk trinken. Also eine wirklich gut gemacht, toll gemachter Wahlkampf, wahnsinnig viel Dynamik. Die SPD hat jetzt eine neue Gefahr im Parlament auf der linken Seite. Es kann sein, dass die Partei auf jeden Fall verlieren wird. Den Rest werden wir sehen. Es ist schade, dass wir Deutschen uns da nicht mehr Demokratie zutrauen und auch ein bisschen mehr Risiko mal eingehen wollen. Aber gut, es ist, wie es ist. In jedem Falle würde ich sagen, einer der Gründe, warum das Gold seit Wochen so viel steigt oder seit Monaten, seit einem Jahr, ist diese weltweit zu beobachtende Entwicklung. Und das wird ja auch die ganze Ukraine- und EU-Thematik prägen. Wir versuchen mit ganz viel Geld, das wir nicht haben, die Probleme zuzudecken, weil wir sie nicht lösen wollen. Da bleibe ich dann dabei. Das ist halt der Fluchtmechanismus, um sein Geld in Schutz zu bringen.
Ja, mal sehen. Also vielen herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Das wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Wir kommen dann auf unsere China-Themen noch zurück beim nächsten Mal.
Ja.
Und mal sehen, wie lange diese Regierung auch hält. Mal sehen, ob diese Regierung überhaupt zustande kommt. Aber wir bleiben gespannt, wir bleiben dran. Ganz herzlichen Dank, Leonard.
Ich bin dafür, dass sie zustande kommt. Und ich traue denen auch fast die ganzen 4 Jahre zu.
Okay, dann wir werden sehen. Wir melden uns zurück. Vielen Dank und herzliche Grüße, wo auch immer du im Moment bist. Wir sind ja ein globalisiertes Programm hier und
in
nichts kann uns aufhalten. Du bist in Deutschland.
Ich bin in Deutschland, um das nächste Mal nachweisen zu können, dass ich noch Grundkenntnisse der deutschen Politik habe, damit ich auch wählen darf.
Okay, alles klar. Mach's gut. Einen schönen Tag. Tschüss, danke. Tschüss.